hast du Interesse, willst du den Job machen, dann schick mal kurz einen Polar rüber. Für mich war das dann so, okay, ich mache jetzt ein Selfie von mir, schick das dahin und dann habe ich den Job. Nur so läuft der dann doch nicht, sondern, ne? Und dann kam dann, ja, Sebastian, danke für deine Antwort. Toll, dass du den Job gerne machen würdest. Aber der Kunde hat sich jetzt mittlerweile leider für einen anderen Darsteller entschieden. Und das passiert dir recht häufig. Und damit musste ich zumindest echt klarkommen, weil nein, und dann in der Häufigkeit, was persönlich genommen. Man will mich nicht.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Fotopodcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und heute hätte ich davon gerne wieder die ein oder andere beantwortet bekommen. Was bewegt Fotografierende, Filmende, Werbende, Beauftragende, Vermittelnde, Lehrende, Studierende, also mehr oder weniger die ganze Branche? Woher kommt Begeisterung, Leidenschaft und Liebe zur Fotografie? Und weil das alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner hat alles, was einen durchschnittlich aussehenden Fotografen wie mich an einem Montagmorgen am Set direkt in tiefste Depression stürzt. Gutes Aussehen, charismatische, entspannte Ausstrahlung, Sixpack, subtilen Humor, Erfolg und vielleicht sogar ein besseres Honorar. Du hast einfach alles, was ich mir wünsche. Hallo Sebastian Stache.
Nils-Hendrik Müller, das Ganze frei vorgetragen. Ich bin begeistert. Hallo, guten Morgen.
Hallo, schön, dass du da bist. Aha. Ich gebe zu, es war halb frei, aber ich finde es auch schön, dass du den subtilen Humor gleich in der ersten Runde.
Ja, ich glaube, mit so einer kleinen entlarvenden Aussage kann man so einen Podcast ganz gut starten. Ja. Und wenn es dem geneigten Zuhörer so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert, haben wir ja beide schon mal was Gutes vollbracht heute Morgen, oder?
Ja, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, also was den Rest angeht, also wenn ich einen Platz beim Speed-Dating hätte und du wärst einer der männlichen Konkurrenten, dann würde ich auch direkt wieder gehen. Und zwar also nicht, weil ich beleidigt bin oder neidisch, sondern weil ich finde, ich weiß auch einfach, wann ich verloren habe.
Du, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist mir natürlich eine... Also du solltest auf jeden Fall da bleiben, denn du hast eine tolle Ausstrahlung, Nils. Du bist ein super Typ, das weißt du. Du stellst dein Licht gerne unter den Scheffel, ne?
Alter, das können wir unmöglich Ausstrahlung. Mach weiter.
Ach, ist ein bisschen Bauchpinselei jetzt schon wieder hier, ne? Von rechts nach links und.
Das ist so ein bisschen wie, wir standen neulich an irgendeinem Set am Buffet. Und ich habe dich gefragt, warum du gerade nicht arbeitest und du hast mich gefragt, warum ich gerade nicht arbeite und dann haben wir beschlossen, dass wir jetzt erstmal zusammen Kaffee trinken, während der Rest arbeitet, damit wir aber gleich weiterarbeiten können.
Ja, und das mag wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum wir heute hier zusammen quatschen, denn nur so werden ja irgendwie Connections geknüpft und das ist ja das Schöne bei uns an den Sets, ne? Dass immer wieder, obwohl meistens die Tage ja doch vollgestopft sind mit Arbeit, aber trotzdem findet man immer wieder hier und da die Gelegenheit, sich mal in Ruhe auf einem privaten Niveau auszutauschen. Und einer der Hauptgründe zum Beispiel, warum mir dieser Job so viel Spaß macht, ne? Weil man auch die Menschen vor Ort am Set kennenlernen kann. Und das ist eigentlich immer sehr angenehm.
Ja, also das ist jetzt, falls das noch nicht als Begriff gefallen ist oder falls der geneigte Hörer sich noch nicht eins und eins zusammenzählen kann und darauf gekommen ist, zu welcher Berufsgruppe du gehörst. Mhm. Du arbeitest als Model. Mhm. Ich habe ja gerade zusammengefasst, du hast ja so ziemlich alles, was man dafür braucht. Ist Model werden da die logische Konsequenz oder geht das auch mit weniger?
Du, überhaupt nicht. Also ich meine, allein meine Story, wie ich zu diesem Job gekommen bin. Ich habe echt, das Wort Model, ja, es ist zutreffend. Aber ich finde das Wort Werbedarsteller zum Beispiel ein bisschen angenehmer. Weil man mit Modeln oder mit einem Model, finde ich, ja, das trifft es nicht so ganz, weil in der Werbeindustrie, in der ich ja primär tätig bin, geht es ja auch viel um Darstellen, um Schauspielern, um Emotionen transportieren und weniger eigentlich um das klassisch hübsche Aussehen, sag ich mal. Sondern es geht auch viel mehr um Charisma, um Ausstrahlung, um Authentizität und so ein bisschen vielleicht ein Typ zu sein und nicht nur darum, irgendwie jetzt, du hast den Sixpack angesprochen, den habe ich überhaupt gar nicht. Also nicht um so klassische Schönheitsmerkmale vielleicht.
Du. Ich bin jetzt aber irgendwie gestern nochmal die Modelkartei durchgegangen. Mhm. Und irgendwie an 82 war so ein Schwarz-Weiß-Bild mit freiem Oberkörper. Und ich erinnere mich auch, dass wir einen Klamottenwechsel hatten in unserem letzten Set und ich auch irgendwie kurzzeitig gedacht habe, du Arsch, zieh dich wieder an.
Du nagelst mich jetzt drauf fest, ne?
Na, geht auf jeden Fall in die Richtung. Ist ja sicherlich jetzt nicht das, du bist jetzt auch kein reines Sportmodel, sondern es geht eben um andere Sachen. Aber du hast eigentlich was ganz Spannendes zusammengefasst gerade, nämlich, dass es nicht das Thema Model ist, sondern dass die Bezeichnung des Werbedarstellers eigentlich passender ist. Weil ich habe mich im Vorfeld gefragt, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Modellen? Weil ich arbeite schon mit relativ vielen Models zusammen. Und die Range ist da schon wahnsinnig groß. Und ich glaube, das werden wir sicherlich später auch nochmal aufnehmen, dass der Begriff dieses Werbedarstellers wirklich gut ist. Aber als erstes würde mich vorab interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen worden?
Ja, das trifft viel mehr tatsächlich. Also ich hatte selbst diese Idee nie. Es war nie auf meinem Radar, dass der Beruf eines Werbedarstellers, Models, für mich in Frage kommen könnte. Ehrlich gesagt kannte ich dieses ganze Model-Ding nur aus dem Fernsehen hier von Heidi Klum. Das war für mich so, dass meine Connection zum Modeln und dieser ganzen Branche. Und diese Connection war für mich jetzt nicht positiv besetzt, um ehrlich zu sein.
Nee, ich kann mich auch erinnern, wir hatten mal ein Werbeshooting. Da war das Model Dagmar Hiel dabei, die du bestimmt auch schon. Also Dagmar ist so ein klassisches Model, die ist ein bisschen, ich glaube, die ist ein bisschen älter als ich. Und lange Rede, kurzer Sinn, die läuft über ganz viel Kosmetik und Gesundheit und so weiter. Und wir haben, da lief Germany's Next Topmodel als Serie gerade und wir sind abends mit dem ganzen Team im Hotel, haben wir uns in einem Raum getroffen und richtig schön die ganzen ungesunden Sachen dahingestellt und Chips und wer weiß was nicht. Und haben alle zusammen Germany's Next Topmodel geguckt und haben herzlich gelacht. Also wir sind wirklich Kakao gebrüllt. Und also Heidi Klum hat dich nicht dazu gebracht, kann man das so zusammenfassen?
Nee, im Gegenteil. Die hat mich tatsächlich eher in so eine sehr kritische Ecke gedrängt, was das ganze Business angeht. Zumindest ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass mich eines schönen Abends bei einem netten Abendessen eine Fotografin angesprochen hat. Sie war auf der Suche nach einem Modell, das mit dem sie ihre Homepage noch mal ein bisschen aufhübschen konnte und hat mich dann tatsächlich im Verlaufe von einer Flasche Wein dann letztlich davon überzeugen können, dass ich der Richtige bin, der das machen könnte mit ihr und für sie. Und ja, gegen alle Widerstände habe ich mich dann am nächsten Tag mit ihr getroffen. Wir haben diese Fotos gemacht und es war tatsächlich so, dass die Fotos, die sie gemacht hat, die allerersten Fotos waren, auf denen ich mich selbst auch wiedererkannt habe, so wie ich mich selbst sehe. Also es hat mir gefallen, ich habe mich wahrgenommen, mich gesehen und long story short, sie ist hingegangen und hat diese Fotos dann hier in Köln an einen Agenturinhaber weitergegeben, ohne dass ich es wusste. Und dieser Agenturleiter hat mich dann ein paar Tage später angerufen, meinte, hey, zu Sebastian, ich habe deine Fotos hier bekommen. Du könntest hier in der Werbeindustrie als Werbedarsteller funktionieren. Du bist ein Typ, du hast so ein paar Sachen, die gesucht werden und willst du es nicht probieren. Und damals habe ich noch als Sportlehrer gearbeitet, hatte also schon ein Einkommen und eigentlich einen ausfüllenden Job.
Stimmt, habe ich auf irgendeinem Shooting mal nebenbei mitgekriegt, dass du eine philippinische Nationalmannschaft trainiert hast?
Das habe ich auch gemacht, das war aber nochmal vorher. du siehst, also ich habe keinen roten Faden in meinem Leben. Ne, das ist echt so ein Ding. Ich hatte nie einen Karriereplan oder irgendwelche Vorstellungen, Visionen von mir, wie ich in 10, 20, 30 Jahren leben möchte, was meine Berufung sein könnte, sondern bei mir kam das immer alles ziemlich organisch und ja, ich habe meistens irgendwelche Leute getroffen, so wie die Fotografin hier. Und
hast du zu der Fotografin Namen, damit wir wissen, bei wem wir uns bedanken können, oder ist die
das ist die liebe Rose. Rose Time Photography, ich glaube, das ist ihre Internetseite oder Homepage. Also Rose, naja, der habe ich das zu verdanken tatsächlich.
Also an dieser Stelle auch Danke von mir.
Ja, ja, genau. Und du siehst, also das war jetzt niemals ein Weg, den ich irgendwie so proaktiv, selbstbestimmt angetreten bin, sondern vielmehr eigentlich jemanden kennengelernt, der dann irgendwas in mir gesehen hat. Und so wurde mir praktisch eine Tür eröffnet, die ich so nie erkannt und durchschritten wäre.
Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass du am Anfang dann die Tür gezeigt gekriegt hast, da mal reingeschnuppert hast und dann bist du ja wahrscheinlich in die eine Tür reingegangen und hast dem Raum davor, nämlich der Lehrerschaft, gesagt, ich probiere mal was anderes.
Ja, letztlich war es dann so, genau. War natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern es hat mich so, ja, so anderthalb Jahre habe ich es parallel gemacht. Und dann habe ich aber schon gemerkt, dass mir das Leben, der Lifestyle, der mit dem Werbedarstellen einhergeht, deutlich mehr zusagt als, ich sag mal so, das dröge Lehrerzimmerleben an der Schule. Und ich habe dann nach anderthalb Jahren ungefähr gesagt, okay, ich sehe was in diesem Job, was mich irgendwie, was Potenzial hat, mich langfristig glücklich zu machen, wo ich mich ausleben kann, wo ich mehr ich sein kann, wo ich Fertigkeiten, die ich habe oder Interessen, die ich habe, besser ausleben kann als an einer Schule. Und habe dann praktisch 2018 angefangen, mir ein eigenes Agenturnetzwerk aufzubauen. Ich hatte ja vorher nur diese eine Agentur hier in Köln und da kam ab und an mal ein Job rein. Das war ganz nice, aber hätte mich natürlich auch niemals jetzt selbstständig so versorgen können damit, sondern ich war natürlich noch auf den Lehrerjob angewiesen. Habe aber gemerkt, dass da Potenzial und wie gesagt ein ganz großes Spaßpotenzial vorhanden ist für mich. Und habe dann parallel angefangen, mir ein Agenturnetzwerk aufzubauen, sprich Fotos an verschiedenste Agenturen geschickt, mich informiert, welche Agenturen sind gut, was gibt's da auf dem Markt. Und das hat so ungefähr ein halbes Jahr gedauert, würde ich sagen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, alles auf die Werbedarsteller-Modelkarte zu setzen. Und ja.
Das heißt, es ging tatsächlich um gutes Gefühl, um Spaß, um das Gefühl, ich habe da Bock drauf und nicht um die große Kohle oder die große Karriere, sind einfach gemerkt, macht mir Spaß. Gut, das erklärt jetzt natürlich den aktuellen Lehrermangel in NRW. also was ich mich auch gefragt habe, das steht jetzt hier als nächstes auf meiner Liste, das aber damit beantwortet, wenn man den Wechsel hat, ist es der coolste Beruf der Welt oder ist es auch schon hartes Business? Weil wenn du einmal durch die Tür durchgehst, das ist ja jetzt also grundsätzlich gibt es natürlich unfassbar viele, vor allen Dingen junge Menschen oder ganz junge Menschen, die sagen, Mensch, Model-Business ist super, möchte ich machen. Germany's Next Topmodel läuft, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren mittlerweile, auf, wie ich auch finde, auf einer sehr schwierigen Ebene zum Teil, die ein vollkommen falsches Bild der Gesamtwelt des Model-Daseins wirft.
Ja.
Und coolster Beruf oder hartes Business?
Also als hartes Business habe ich es tatsächlich nie empfunden. Also für mich hat sich das immer organisch angefühlt und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann mich hier wirklich einfach ausleben. Ich habe mich nie verstellt. Also was du siehst, bekommst du auch. Und ich habe nie eine Rolle gespielt oder sonst irgendwas, sondern habe das, ja, einfach so angenommen und habe mich eingebracht in diese Branche. Von daher, ich glaube, wenn du dich nicht verstellen musst oder nicht verstellen willst, sondern einfach authentisch du bist, dann wird das auch nicht hart oder so. Das einzige harte Learning, was ich tatsächlich hatte, damit musste ich erstmal klarkommen, war, dass ich sehr viele Neins bekommen habe. Also am Anfang, als die ersten Anfragen reinkamen, ja, und dann siehst du dann, okay, Kunde XY, der das und das Gehalt oder die und die Gage, das Buyout, hast du Interesse, willst du den Job machen, dann schick mal kurz einen Pola rüber. Und für mich war das dann so, okay, ich mache jetzt ein Selfie von mir, schick das dahin und dann habe ich den Job. Nur so läuft es ja dann doch nicht, sondern...
Ja, willkommen in meiner Welt.
Ne? Und dann kam dann, ja, Sebastian, danke für deine Antwort. Toll, dass du den Job gerne machen würdest. Aber der Kunde hat sich jetzt mittlerweile leider für einen anderen Darsteller entschieden. Und das passiert dir recht häufig. Und damit musste ich zumindest echt klarkommen, weil nein, und dann in der Häufigkeit, ich habe das persönlich genommen. Man will mich nicht. Und damit musste ich erstmal klarkommen. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, okay, es geht A allen so Und B, geht es gar nicht darum, dass sie dich als Mensch, sage ich mal, jetzt nicht wollen, so wie du mit deiner ganzen, ne, Persönlichkeit, sondern einfach du für diesen Job, für dieses spezifische Anforderungsprofil dieser Rolle gibt's halt einen anderen, der besser passt.
Ja gut, da muss man sagen, da kann man ja auch differenzieren. Es muss ja nicht nur so sein, dass es besser passt. Es kann auch einfach, es ist ja ganz vielfältig. Ne? Die Frage ist, wer ist derjenige, der das auswählt? Ist es ein Endkunde? Ist es eine Agentur? Sitzt da eine Person, die eine persönliche Präferenz hat, weil sie einfach sagt, Mensch, ich hätte jetzt gerne jemanden, der blond ist. Deine Locken gefallen mir nicht. Oder die nächste Frage ist einfach, liegt die Entscheidungsgewalt gegebenenfalls bei irgendjemandem, der das gar nicht bewerten kann?
Ja.
Aber das Grundgefühl, da habe ich in der letzten Woche mit einem Kollegen drüber gesprochen, der aus einer ganz anderen Branche kommt, er war immer festangestellt, ich bin immer selbstständig. Ich glaube, das Grundgefühl, und da würde mich interessieren, ob du das bestätigen kannst, ist, im Gegensatz zu einer Festanstellung, wo das alles immer läuft, bist du permanent im Bewerbungsmodus. Ja, und das heißt, wenn du ein bisschen Pause hast und du hast gerade keinen Job, das ist vom Grundprinzip, ist das immer wie arbeitslos, wie Bewerbung schreiben. Und dann bist du so ein bisschen im Pitch drin und dann kriegst du Antwort. Von manchen kriegst du auch gar keine Antwort oder eben spät Antworten. Das ist zumindest so das, was ich dann bei weiteren Fragen auch bei vielen Fotografen gehört habe. Die haben das Gefühl, ja, es ist so, als wenn du arbeitslos bist und dich permanent irgendwo bewirbst.
Lass mich die Frage folgendermaßen, oder die Antwort auf die Frage folgendermaßen beginnen, einleiten. Ich hatte noch vor ein paar Wochen tatsächlich mit einem guten Freund von mir nochmal das Gespräch so über, also er ist verbeamteter Lehrer, also das Gegenteil von dem, was ich heute bin. Vollbeschäftigung, alle möglichen Sicherheiten, Alltag, Routine und so weiter. Und er meinte zu mir, hey Sebastian, also ich muss echt sagen, ich kann das nicht verstehen, dass du mit so viel Unsicherheit, jetzt auch im fortgeschrittenen Alter, ne, ich bin jetzt auch nicht mehr taufrisch, da du durch, so unbeschwert durchs Leben gehen kannst. Findet er sehr bemerkenswert. Und meine Replik war dann so, weißt du, ich kann es mir andersrum nicht vorstellen oder nicht mehr vorstellen. Zu wissen, dass ich jetzt die nächsten 20, 30 Jahre jeden Arbeitstag in das gleiche Gebäude gehe, mit den gleichen Abläufen, mit den gleichen Nasen, die ich da sehe und in so ein ständiges Hamsterrad reingehe, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Da lebe ich viel lieber mit einer latenten Unsicherheit, die es in unserem Job auf jeden Fall gibt. Damit muss man klarkommen. Ne? Man muss damit klarkommen, dass man nicht genau weiß, wie der nächste Monat einkommensmäßig aussieht, wie das Jahr einkommensmäßig aussieht. Es gibt auf jeden Fall Unsicherheiten in diesem Job. Aber das, ich weiß nicht, das ist mir viel lieber als das Gegenteil, nämlich so eine krasse Sicherheit.
Ich glaube, das ist eine maximale Typfrage. Und das ist, wie gesagt, ich bin genau wie du selbstständig, ich habe die Gespräche auch schon häufig geführt. Und dieses, es gibt die zwei Sachen. Das eine, dass der eine sagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Und das zweite ist, dass die eine Seite oder die andere Seite sagt, ich würde mir das wünschen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich würde mir auch mal deine Sicherheit wünschen, dann sagt die Gegenseite, nee, ich glaube nicht. Und wenn jemand sagt, Mensch, ich würde ganz gerne mal das machen, was du machst, dann gucke ich mir das Leben des anderen an und denke mir manchmal auch, oh, das weiß ich nicht, ob du dir das wirklich wünschst. Aber ich glaube, die Möglichkeit, es auszuprobieren, wäre mal ganz lustig, um dann zu gucken, okay, aber wie lange muss man es ausprobieren, damit es tatsächlich sich so anfühlt, ne? Dass man auch wirklich da drin ist. Also gerade dieser Aspekt der Sicherheit ist sicherlich ein ganz großer und ganz wichtiger. Ich würde gerne noch mal zurückspulen auf deine Entdeckung.
Ja.
So, wir arbeiten nicht relativ häufig zusammen. Das wäre ja auch schlecht für mich, weil ich muss natürlich gucken, dass du nicht so häufig auch in meinem Portfolio auftauchst. Wir haben aber schon überdurchschnittlich viel über die letzten 10 Jahre zusammen fotografiert. Was ich mich gefragt habe bei dieser Entdeckung, klar, es braucht ein Grundtalent, was ja offensichtlich da ist, oder ein Grundcharisma, eine Grundausstrahlung. Gibt es für das, was du machst, nämlich das des Werbedarstellers, auch, oder gab es da sowas wie ein gezieltes Lernen? Machst du viel aus der Intuition raus, oder geht es, was Bewegungen, was Posen, was Handeln und das Ganze angeht? Mhm. Wo kommt das her bei dir? Hast du gelernt, warst du mit mehreren Models am Set, hast du geguckt, wie die das machen, wo kommt das her? Weil also mein Gefühl bei dir ist, du kommst ans Set, du stellst dich hin, jeder Schuss ein Treffer, fertig.
Mhm. Ja, also schwierig zu sagen. Also ich weiß noch, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, also ich habe mir auf jeden Fall schon hier und da was abgeguckt, ne? Aber ich weiß zum Beispiel, mein allererster Job, den ich damals hatte, das war für Yahoo und da war ich ganz alleine. Also ich und ein Hund. Das heißt, es gab gar nicht. Ich war am Set und kompletter Neuling und es gab niemanden zum Abgucken. Und ich glaube, was ich damals schon ganz intuitiv gemacht habe, war einfach zuzuhören. Zuzuhören, wie die Leute vor Ort beschrieben haben, was sie gerne sehen würden, welche Emotionen transportiert werden sollen, was so der, ja, so die, diese, ja, was so an Emotionen und an Gefühl in dieser Situation gefragt ist. Und ich habe dann einfach, ja, habe das dann einfach gemacht. Also ich würde schon sagen, viel intuitiv, viel einfach zuhören, präsent sein, verstehen, auch gegebenenfalls mir Regieanweisungen durchlesen und dann einfach so für mich rausfiltern, okay, was wollen die eigentlich? Was ist hier der Kern der Emotionen? Und dann ja, mich drauf einlassen.
Funktionieren für dich unterschiedliche Rollen da auch ganz unterschiedlich oder ist die Herangehensweise erstmal ähnlich?
Die Herangehensweise ist ähnlich, würde ich sagen. Ich habe das ja schon in der Einleitung gesagt, ne? Also ich versuche keine Rollen zu spielen, ich versuche nicht irgendwie externe Verhaltensweisen in mein Spiel einzubringen, sondern ich versuche das zu finden, was in mir ist, was für diese Rolle in Frage kommt. Es kommt von innen raus. Ich stelle mir das dann vor, wie jemand ist und versuche die Emotion in mir zu finden und dann das irgendwie ja, nach außen zu transportieren durch mein Spiel. Und genau. Wobei man auch dazu auch ganz ehrlich sagen muss, Nils, ne? Also bei ganz vielen Jobs ist es ja wirklich nur auch oftmals, also nur in Anführungszeichen, das sympathische Lächeln.
Ne? Ja, du, das habe ich auch gedacht, ne? Ich habe immer das Gefühl, klar, wenn du am Set bist, dann ist es irgendwie Atmosphäre nett und man quatscht und es ist ein schöner Tag. Zwischendurch lächelt man ein bisschen, das ist das eine. Mhm. Dann passiert auch mal ein bisschen mehr. Aber ich habe dann auch manchmal gedacht, so, oh ey, was ist denn mit so Jobs, wo du den ganzen Tag da sitzt und dann einmal reinkommst und dann einmal lächeln musst und dann wieder rausgehst? Ich würde ja wahnsinnig werden, ne? Also du bist ja jemand, der geht dann einen Schritt zur Seite, setzt sich irgendwo hin und im Zweifel sitzt er irgendwo und liest ein Buch. Wo ich mir einfach denke, oh, sympathisch ist erstmal jemand, der nicht die ganze Zeit am Handy hängt, sondern auf einer ganz anderen Level. Das Buch zieht dich auch in eine andere Situation. Das heißt, du bist, auch wenn man dich außerhalb des Plans anspricht, wenn man dich mal kurz braucht, auch immer gleich wieder da. Aber es gibt schon auch echt viele Wartezeiten.
Ja, voll. Also ich sag mal so, der Job, also wenn ich warten kann, wenn ich Zeit mit sich selbst verbringen kann oder sonst irgendwie am Set, eine Beschäftigung findet, die ihn beschäftigt, der macht den falschen Job, der kann den Job wahrscheinlich gar nicht machen. Weil wir haben schon viel Wartezeit, also mehr Wartezeit als Arbeitszeit, würde ich sagen. Und das muss man schon auch können. Ja, aber, und hier ist noch so ein ganz interessanter Punkt eigentlich, ich hab früher, als ich angefangen habe, wie gesagt, ich war konditioniert durch Germany's Next Topmodel und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt kommst du da an so ein Set und da sind so nur so Pappnasen, so irgendwie selbstverliebte Leute am Start oder diese, ne, so, Narzissten, die selbstverliebt da rumlaufen und nur in so einer Schönheits-Werbebubble unterwegs
ist
sind.
Ist das nicht so?
Nein, das ist nicht so. Das ist tatsächlich nicht so.
Endlich habe ich jemanden, der aus dem Nähkästchen plaudern kann in dem Bereich.
Es ist tatsächlich nicht so. Und ich habe schon die tollsten Menschen, die interessantesten Gespräche am Set erlebt. Das ist so bereichernd tatsächlich. Das ist, ja, das ist richtig schön und hätte ich so nie erwartet. Und wenn man bereit ist, ne, sich halt nicht immer mit dem Handy irgendwo in die Ecke zu setzen und rumzudaddeln, sondern wenn man mit Interesse ja auch die Leute, mit den Leuten spricht, das ist unfassbar bereichernd, unfassbar interessant. Man trifft auf Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenswegen. Und ja, also in der Regel ist es nicht immer so natürlich, klar, aber in der Regel habe ich eigentlich im Set immer Spaß und habe immer eine gute Zeit, ja.
Meistens, man muss auch sagen, man merkt das schon. Ne? Ich habe dich ja jetzt, ich habe dich schon alleine gehabt für mich. Ich habe dich aber auch in unterschiedlichen Situationen immer mit anderen Models gehabt, wo ich eben auch das Gefühl hatte, dass man dich A, mit anderen Models gut kombinieren kann, dass man dich auch wahrscheinlich mit Nicht-Models kombinieren könnte und du die dann einfach irgendwie auch mitnehmen würdest und mitziehen würdest. Ne? Das ist ja auch eine Kombination, die ich manchmal in, ich nenne es Hybrid-Shootings habe, dass du eben zu normalen Situationen ein Models, also mit, zu normalen Mitarbeitern auch mal ein Model mit dazu buchst, was dann eben den Rest der Truppe einfach so ein bisschen mitnehmen kann. Aber es ist tatsächlich so. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass du dich einfach auch für das, was da ist, was da passiert, ne, klar, ein Produkt kann auch mal langweilig sein, aber dass du dich für das, was auf dem Set passiert und was mit den Menschen passiert und was die Menschen bewegt, dass du dich dafür interessierst. Und wahrscheinlich ist das auch ein Schlüssel.
Voll. Also, und wie gesagt, also ich glaube, weil wir eben von, ich glaube, du hast toughes Business gesagt, oder hartes, es ist ein hartes Geschäft, ne? Es ist, ist eine harte Branche und so. Also für mich ist diese Branche nicht hart, aber es gibt Sachen, die herausfordernd sind. Und guck mal, zu meinem Background, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt. Ich habe immer auch privat Leute um mich herum gehabt, also Freundeskreise waren bei mir extremst wichtig. Und ich habe das ja dann später durch meine Trainertätigkeit im Fußball gehabt, dass ich immer eine Mannschaft um mich rum hatte, immer einen Trainerstab um mich rum hatte, Leute, die sich für das Ganze interessiert haben. Also ich war immer unter Leuten, Teil eines Teams. Später in der Schule war das ja mit Abschwächungen, aber trotzdem, es war auch so. Ich war Teil eines Lehrerkollegiums. Ich hatte die Schüler um mich rum, ne, die ganzen Klassenverbände. Also ich war immer Teil von. Und das ist jetzt tatsächlich anders. Ich bin schon mehr oder weniger ein Einzelkämpfer. Und ich glaube, es geht vielen so, die in dem Business tätig sind. Man ist, ne, man steht für sich selbst ein, du reist alleine, du bewirbst dich alleine, du bist per se auch erstmal alleine am Set. Und das ist nicht meine Rolle. Das ist auch nicht so, wie ich mich selbst sehe. Das heißt, für mich ist es extremst wichtig, Verbindungen aufzubauen zu Menschen um mich rum. Gerade dann auch, wenn ich am Set bin. Weil ich sehe mich, ich bin in einer Gruppe von Menschen, Teil eines Teams, da fühle ich mich viel, viel wohler, als wenn ich da isoliert, einfach als Darsteller mein eigenes Süppchen koche. Ich brauche das für mein Gefühl, für meine Präsenz am Ort, das Gefühl zu haben, man arbeitet zusammen, man ist Teil von etwas. Und das genau. Und wenn das nicht eintritt, das passiert nur ganz, ganz, ganz selten, aber wenn das nicht eintritt, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Ja? Ich meine, es geht auch, aber das ist nicht das Gleiche. Also ich bin schon sehr, sehr menschenfühlig und brauche so von den anderen auch die Rückkopplung, okay, wir machen hier was gemeinsam, wir sind alle zusammen hier und es ist so ein guter Workflow. Wenn das nicht gegeben ist, dann, ja, das finde ich dann schon auch mitunter schwierig.
Ja, wir haben ja einen gemeinsamen, sehr menschenfühligen Freund. Ich habe im Vorfeld, schon gedacht, dass so jetzt nicht der Verdacht aufkommt, dass das hier eine bezahlte Werbesendung ist. Aber also ich buche tatsächlich seit sehr, sehr langer Zeit alles beim Carlo von Zartmodels, weil es ist für mich auch genau das Ding, was du sagst. Ne, ich bin auch ein Einzelkämpfer, ich bin wie du ein Einzelkämpfer erstmal und mir ist diese Verbindung wichtig und ich habe das Gefühl, da ist die Verbindung und er ist für mich wie ein erweitertes Team. Ne, es gibt bei mir die Bildbearbeitung, es gibt die Modelagentur, es gibt die Buchhaltung und es gibt eben ganz viele Einzelkämpfer, mit denen man eben zusammenarbeitet, wo ich das Gefühl habe, es ist ein Team. Du wirst ja auch über Agenturen gebucht, wie Zartmodels jetzt zum Beispiel eine ist. Der Unterschied bei Agenturen ist wahrscheinlich genauso wie gefühlt von den Fotografen, die ja für Werbeagenturen arbeiten. Da ist die Range wahrscheinlich auch relativ groß, weil die ganz unterschiedlich funktionieren. Ne, du bist ja praktisch bei denen, ich weiß gar nicht, ich bin ja Kunde. Was bist du denn dann eigentlich bei den Agenturen? Bist du Teil der Agentur, das ist ja jetzt nicht so.
Ja, ich weiß
nicht. Die Agentur ist ja für dich sowas wie ein Repräsentant, ne?
Ja, Ja, also ich sehe mich tatsächlich als externer Mitarbeiter. Ich glaube, das trifft es vielleicht ganz gut. Ich bin natürlich nicht Teil der Agentur. Also ich sitze nicht in irgendeinem Büro von denen. Ne? Also ich gehöre nicht zum Unternehmen selbst mit dazu, vollwertig mit dazu. Aber trotzdem, also jetzt nehmen wir mal Carlo zum Beispiel. Er ist natürlich ein Stück weit auf mich angewiesen. Ich bin ein Stück weit auf ihn angewiesen. Wir arbeiten zusammen. Also ich sehe mich schon eher als Teil von den Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite. Also auf jeden Fall. Es ist eine Synergie. Ich bringe was rein, was die Agenturen suchen, und ich brauche die Agenturen, um die Verbindung zum Kunden hergestellt zu bekommen. Man arbeitet Hand in Hand. Also wenn man das jetzt ganz genau, ne, aber jetzt externer Mitarbeiter trifft es natürlich nicht. Freier Mitarbeiter trifft es. Es ist eine Zwitter-Zusammenarbeit irgendwie. Wobei ich dazu tendiere, mich als eher als Teil der Agentur zu sehen, für die ich dann arbeite.
Ja, für dich ist es in dem Fall wahrscheinlich ähnlich wie für mich. Also ich gehe auch auf jeden Fall immer zwingend über die Agentur. Einfach weil ich weiß, die haben das Know-how, und dann habe ich meine Ruhe und brauche mich auch erstmal um nichts weiteres zu kümmern. Es gibt ja auch immer wieder Models, die mich direkt persönlich anmailen, anschreiben, mal auf Instagram, wie auch immer, wo ich einfach denke, oh, das wäre mir zu anstrengend, ne? Weil dann müsste ich die ja selber anrufen, dann müsste ich ja das machen, was die Modelagentur macht. Wenn ich ein Shooting habe, dann müsste ich überlegen, okay, wen habe ich denn alles, der vielleicht genauso aussieht, da reinpasst vom Typ, und wenn mir Carlo oder wie auch immer anruft, dann sind da ja Hunderte, dass man einfach sagen kann, okay, Altersgruppe, Typ, dies, das, jenes, und dann werden die ausgespuckt und so weiter und so fort. Oder eben, wie in dem Fall, vorbereitet auf, ich mache ein Briefing, dann kriege ich Vorschläge und kann sagen, tak, 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 oder eben gib sie direkt an den Kunden weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kenne nur meine Seite. Wie läuft eine Buchung bei dir auf deiner Seite?
Ja, lass mich mal kurz vorher anknüpfen noch. Ich hätte eine Frage noch an dich zum Beispiel, ganz kurz, wenn das für dich okay ist.
Na klar.
Also bei uns ist es ja so, bevor das ganze Spiel schon mit Buchungen und so weiter losgeht, brauchst du erstmal eine Agentur, ne? Also du musst ja vertreten werden von einer Agentur oder mehreren Agenturen. Und da ist es bei mir zum Beispiel so gewesen damals, dass ich ja gesagt habe, okay, ich möchte in diesem Job Fuß fassen, ich möchte hier mich selbst verwirklichen, das soll meine Haupteinkommensquelle werden. Und bin dann ja, ich sag, proaktiv hingegangen und habe mir Agenturen rausgesucht, mir empfehlen lassen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten wollte, und habe praktisch proaktiv diese Agenturen angeschrieben. Und bin danach übrigens auch zu allen Agenturen, von denen ich eine positive Rückmeldung bekommen habe, hingefahren, um die Leute vor Ort auch wirklich kennenzulernen. Also ich bin in die Schweiz gefahren, nach Österreich gefahren, nach Süddeutschland, überall hingefahren zu den Agenturen, und um einen persönlichen Kontakt herzustellen. Das war mir wichtig. Wie ist das denn bei dir? Also suchst du dir deine Kunden oder die Produktionsagenturen selbst aus, oder kommen die zu dir? Ist es vice versa? Wie läuft es bei dir?
Also grundsätzlich gibt es als Fotograf mehrere Varianten. Es gibt die Möglichkeit, also es gibt auch Repräsentanzen. Ne? Mhm. Dann hast du jetzt nicht einen Modelagenten, wie du einen Modelagenten hast, oder mehrere Modelagenten, sondern bist du bei einer Repräsentanz eben für einen gewissen Raum, sprich zum Beispiel für den deutschsprachigen Raum oder wie auch immer. Dann hast du für UK oder die USA eine andere. Das ist aber beschränkt auf bestimmte Genres, sage ich einmal. Also alles, was mit Werbung zu tun hat. Da gibt es auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Verträge. Ne? Mhm. Also manche Agenturen sagen, alles, was, also du musst, einen Grundbetrag bezahlen, damit du aufgenommen wirst. Dann gibt es einen Grundbetrag im Monat, damit wir deine Sichtbarkeit steigern. Und dann kriegen wir noch 25%. Dann gibt es welche, die nehmen nur die Prozente. Also da ist die Range groß. Wenn du bei so einer Agentur gelistet bist, heißt das aber nicht, dass du zwingend dann eben da auch tatsächlich Geld kriegst. Ich habe in meiner Geschichte mit zwei Repräsentanzen zusammengearbeitet, bin da aber raus, weil ich insgesamt, glaube ich, so selber relativ gut aufgestellt bin und relativ breit aufgestellt bin. Wie man dann an die Agenturen kommt, ich glaube, Es gibt zwei Wege. Das eine ist eine gewisse Sichtbarkeit. Das heißt, es gibt gewisse Plattformen, auf denen man unterwegs ist. Es gibt Social Media. Bei Instagram nicht mehr mittlerweile gar nicht mehr so sicher, wie relevant das ist zum Beispiel. Der Punkt dabei ist aber, dass die Sichtbarkeit, und das ist jetzt wahrscheinlich die schlechte Nachricht für viele Kollegen, die ist bei mir vielleicht wichtig, macht aber von der Wichtigkeit einen relativ geringen Prozentsatz aus. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich so, dass sich das aufgebaut hat und ich kann einige Kunden zurückverfolgen. 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20, ja, manche 25 Jahre. Das heißt, es gibt Kundenstränge, wo ich dann sagen kann, ich habe vor 25 Jahren, da habe ich auf einer Messe fotografiert, habe ich jemanden kennengelernt, der damals Praktikant oder Juniorstudent bei einer PR-Agentur war, der ist dann da ein bisschen weitergekommen, dann ist der rausgegangen, ist in die Wirtschaft gewechselt, ist in die nächste Wirtschaft gewechselt, ist dann irgendwann bei einem Mobilfunkunternehmen gelandet, ist davon hat mich immer mitgenommen, ist dann bei einer Bank gelandet. Die Bank hat einen Geschäftsbericht gemacht und mit dem Geschäftsbericht, da bin ich dann auf eine Werbeagentur gestoßen. Dann habe ich die Werbeagentur mitgenommen und für die Werbeagentur habe ich zum Beispiel meinen ersten Job für Stiebel Eltron gemacht und wir haben jetzt auch für Stiebel Eltron gearbeitet. So, das heißt, den Strang, wo wir uns jetzt bei Stiebel Eltron bei dem Projekt, was übrigens morgen offiziell gelauncht wird, dieser Strang ist für mich vollkommen beispielhaft, der geht knapp 25 Jahre zurück. Und dieses Ding, also das, was du sagst, ne, dass man sich für Menschen interessiert, dass man eben auch diese Kontakte hält und zwar wirklich zu allen Menschen, das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, weil wenn ich damals gesagt hätte, okay, wir sind hier auf dieser Messe, seid ihr mit 5 Leuten da. Es gibt 2 Agenturchefs und 3, ich sag mal, nicht Praktikanten, sondern Leute, die direkt von der Uni kommen. Und ich halte mich nur an die Chefs, dann hätte ich natürlich diesen Strang gar nicht mitverfolgen können.
Krass.
Ne? Also das heißt, vom Grundprinzip funktioniert das bei mir ähnlich wie bei dir. Schon auf eine, doch auf eine andere Art und Weise, aber es sind also es gibt deutliche Parallelen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich gehe zu einer Repräsentanz, ich bin dann safe, ich kann auch nicht zu 5, 6, 7, 8, 9, 10 Repräsentanzen haben, das würden die nicht mitmachen, das heißt, ich habe nur eine. Und direkt auf eine Werbeagentur zuzugehen, ja, da gibt es auch die Akquise, da gibt es die Mappentermine. Aber da muss man sich natürlich genauso wie du im Übrigen klar machen, es ist ein Verdrängungsmarkt. Ne? Das heißt, da geht es um, es geht natürlich um eine Bildsprache. Es geht aber auch um Sicherheit für die Werbeagentur. Das heißt, die Werbeagentur, wenn die jetzt Auftrag XY hat, dann kostet so ein Job pro Tag Summe X. Das heißt, es geht vor allen Dingen auch um Prozesssicherheit. Das heißt, die haben ihre Fotografen für verschiedene Sachen da und dann wollen sie halt auch einfach, dass es prozesssicher läuft, weil natürlich ein großes Risiko drin ist. Und da neu reinzukommen als Newbie, als Nachwuchs, wie auch immer, halte ich an vielen Stellen für relativ schwierig, weil du ja erstmal diesen feststehenden Prozess irgendwie, also du musst, es geht nicht nur darum, dass du denen klar machst, okay, du kannst die Bilder machen, du musst vor allen Dingen auch klar machen, dass du das, was du da in der Mappe hast, auch, ja, am Set 14 Stunden am Tag die PS auf die Straße bringst.
Aber weißt du, was deine USP ist? Weißt du, warum die Kunden dich buchen? Was kannst du besonders gut? Was ist deine Stärke?
Oh, ein Kollege hat mal gesagt, wir werden nicht für unsere Bilder gebucht, für die Bildsprache, sondern dafür, wie wir mit Menschen umgehen. Ja. Also mein Schwerpunkt liegt ja weniger in deinem. Ne? Das heißt, ich habe einen gewissen Werbeanteil, der bei mir aber auch immer nur dann abgerufen wird, wenn die Bildsprache in eine Richtung geht, wie die, in der ich sonst arbeite. Und ich bin sonst unterwegs sehr viel im Corporate. Das heißt, bei mir ist es 75-80% der Zeit habe ich mit, Entschuldigung, wenn ich das jetzt dir gegenüber so formuliere, habe ich mit echten Menschen zu tun. Das heißt, es geht nicht darum, dass jemand eine Rolle spielt, sondern dass ich jemanden aufsuche, dass ich jemanden treffe, dass ich jemandem begegne. Vom Menschen an in der Produktionsstraße bis zum Vorstandsvorsitzenden Also ich treffe die Leute in ihrem natürlichen Habitat und sie müssen auch keine andere Rolle spielen, sondern sie sind sie selbst. Das heißt, es ist ja vom Grundprinzip was ganz anderes. Mhm. Das heißt, da muss ich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit Menschen umgehen. Und in der Werbung ist es dann spannenderweise so, dass dann eine Werbeagentur kommt mit einem kompletten Konzept. Die wollen dann Bilder aus meiner Mappe oder von meiner Internetseite in dem Stil. Mhm. Und die Bilder, die da entstanden sind, die kommen aber aus, die sind praktisch, also die wollen das gleiche Ergebnis, aber der Rechenweg ist anders. Ja? Also wenn ich Corporate oder was auch immer mache, dann komme ich dahin, die Location ist vorgegeben, die Menschen sind vorgegeben, mhm. es ist alles vorgegeben, ich habe einen Style Guide unter dem Arm und am Ende des Tages müssen die Bilder genau da reinpassen, egal was ich für Rahmenbedingungen habe. Mhm. So, wenn ich für einen Werbejob arbeite, ist es so, dann habe ich eine Vorlage, die jetzt langsam eben auch mit KI erstellt werden, aber grundsätzlich sind es vorher zum Teil Stockbilder, wo man sagt, okay, so wollen wir die haben. Mhm. So, dann ist es aber nicht so, dass ich irgendwo hinkomme und was abbilde und umbaue, was es schon gibt, sondern dann wird genau nach der Vorlage geguckt, okay, wie muss die Location aussehen, um die Atmosphäre zu erfüllen? Wie muss die Person aussehen? Wie müssen die Models aussehen? Wie ist das Styling? Wie ist die Klamotte? Und so weiter und so fort. Und dann muss praktisch die Atmosphäre, die sich wünschen, komplett aufgebaut werden mit dem Endergebnis, dass die Bilder genauso glaubwürdig aussehen sollen, als seien sie in echt fotografiert.
Und das kannst du?
Das ist eine gute Frage.
Ja, musst du ja können, weil du bist ja du bist ja gut im Business drin, ne? Du hast ja viele Jobs, ich sehe dich auch überall und ja, dein Kundenportfolio ist ja auch ziemlich beeindruckend. Von daher
musst du selber husten, ne? Merkst du?
Nee. Das war jetzt kein. Nee. Also, ja. Das ist ja so. Punkt. Ne?
Also ich glaube. Das mit dem USP war ja gerade sehr technisch. So, jetzt habe ich versucht, über einen Weg rauszukriegen, okay, was könnte es sein?
Aber ich hab schon zwischen den Zeilen rausgehört bei dir, Nils.
Ich glaube, ich weiß es aber jetzt.
Ich glaube, du hast es schon gesagt, oder?
Nee.
Nein? Mit den Menschen, dass du
auch gut. Ja, das mag sein, aber es gibt eine Sache, die ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich glaube, das trifft es noch mehr. Ich glaube, ich bin wahnsinnig begeistert von der Fotografie. Mhm. Das heißt, es ist auch mal scheißegal, ob um mich rum die Welt untergeht, privat oder wie auch immer. In dem Moment, wo ich morgens auf dem Set stehe, ja, das kann eine halbe Stunde vorher ganz noch einen Anruf geben oder keine Ahnung was, wenn ich auf dem Set stehe und es losgeht, ich freue mich wie ein kleines Kind. Und das mache ich seit über 30 Jahren an den unterschiedlichsten Sachen. Ob es jetzt ein Werbeset ist, ob es Corporate ist, es ist mir scheißegal. Und wenn ich, also wahrscheinlich könntest du mich als Passbildautomaten an den Bahnhof stellen und ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Ne? Also es ist halt einfach, weil ich finde es spannend, ich liebe es. Es ist halt einfach, es ist, deswegen fand ich das, was du vorhin gesagt hast, Modeln, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin damit glücklich. Und ich habe das Gefühl, ich bin mit der Fotografie glücklich. Mhm. Und ich glaube, dass du nur gut bist in dem, was du machst, wenn du ein gewisses Maß an, ja, ich soll gar nicht esoterisch klingen, ich bin der Esoterik vollkommen unverdächtig, aber wenn du ein gewisses Maß an Zufriedenheit reicht, da glaube ich nicht. Es muss wirklich Glück, du musst dafür brennen. Du mhm. musst bis zur dritten Stelle dafür brennen. Und ich glaube auch, dass man das nicht lernen kann. Mhm. Also entweder du brennst, also wenn das da ist und du hast ein gewisses Grundtalent, dann kannst du es machen. Das ist ja bei dir genauso. Mhm. Aber ich habe ja, wie gesagt, auch ganz viele Models, um wieder den Punkt zurückzukriegen, kennengelernt. Und bei manchen hast du einfach das Gefühl, warum bist du hier? Mhm. Ne? Also jetzt gar nicht so, dass du auf dem Set stehst und so, warum bist du hier? Ne? Kannst du nicht mal ein bisschen, also ganz ehrlich, Kollege oder Lady, also so geht das nicht. Sondern ich stehe dann da und denke mir manchmal einfach, was tust du da? Was tust du hier? Wo kommst du her? Du brennst dafür nicht. Ja. Und das merkt man. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel auch so eine Sache, weil ich wollte dich eigentlich auch fragen, wie ist so ein klassischer Shooting-Tag für dich? Wie ist der Ablauf? Wie sind die Begegnungen? Aber auch, ja, wie sind die Begegnungen manchmal mit anderen Models? Weil ich habe das Gefühl, es gibt welche, die brennen Mhm. Das muss gar nicht laut sein, das kann auch leise sein, aber die sind leidenschaftlich dabei. Mhm. Und dann gibt's welche, die sind einfach nur da. Mhm. Physisch. Mhm. Nee, psychisch? Physisch. Die sind physisch da und sehen toll aus, aber es kommt halt nichts. Ne? Es ist nicht, dass da jemand reinkommt und den Raum erfüllt und man einfach Bock hat zu arbeiten. Und ja gut, es muss ja jetzt nicht jeder Schuss ein Treffer sein, aber einfach, dass man gemeinsam eine gute Zeit hat.
Mhm. Ja. Ja, ich bin bei dir. Also ich nehme das tatsächlich jetzt nicht so wahr, ob jemand die Aura versprüht, einen Raum zu füllen und eine unfassbare Präsenz zu haben. Das kriege ich meistens nicht so direkt mit, außer es ist super offensichtlich. Die Leute gibt's auch. Also ich kann mich noch an 2, 3 erinnern, wo ich auch so gesagt habe, wow, also diese Person, die trägt eine Aura mit sich rum, die ist sofort spürbar, ne? Also sowas Besonderes, das gibt's. Und ansonsten, das ist immer die Ausnahme, finde ich persönlich. Ansonsten merkst du aber schon, okay, haben die Leute Bock da drauf? Sind die gerne hier? Integrieren die sich? Sind die, ne? Also haben die diesen Anspruch auch irgendwie Teil des Teams zu sein und diesen Tag oder wie viele Tage auch immer die Buchung dann ist, positiv, energetisch positiv mitzutragen und mitzugestalten? Oder sind die wirklich da, um die Kohle abzugreifen, sage ich jetzt mal, und möglichst ja schnell wieder aus der Nummer rauszukommen? Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Und was für mich immer sehr, sehr auffällig ist, ist zum Beispiel auch Handynutzung. Ne? Immer manchmal, also das geht mir dann echt teilweise wirklich auf den Geist. Das ist nett ausgedrückt. Dass dann es Kollegen, Kolleginnen gibt, die dann wirklich permanent, sobald sie vom Set vorne aus dem Licht rauskommen, Handy hinsetzen und dann werden Selfies gemacht und es werden Stories gemacht und es wird was gemacht, gechattet, gesurft und dann, wo überhaupt keine Connection zustande kommt. Das gibt's.
Ja, ich weiß. Also ja. ich hab da auch tollste Sachen erlebt. Ich glaube, die großartigsten Dinge, also auch im Negativen an der Stelle ist, es gibt ja mittlerweile, es gibt sowieso in jedem Vertrag, also ich habe das mit Models auch, dass klar ist, vom Set wird erstmal nichts gepostet. Das ist in der Regel, ist das streng geheim, die Sachen sind nicht draußen, die sind nicht gelauncht und so weiter und so fort. Und wenn das ist, dann muss im Zweifel gefragt werden. Ne? Und das ist dann auch nicht nur, dass nur ich gefragt werde und ein Assistent, sondern es muss der Kunde gefragt, es muss erlaubt sein. Ne? Da geht es nicht um DSGVO, sondern es geht zum Teil um Geheimhaltung. Mhm. Und ich habe ja auch zum Teil wirklich erwachsene und gestandene Menschen, wo ich mir gedacht habe, wo genau setzt das aus? Es ist schon vorgekommen, dass du Models hast, die ihre eigenen Bilder dann abfotografieren und in Time praktisch vom Set Instagram Kampagnenmotiv online geht, ne? Oder dass man einfach sagt, also ich bin da relativ entspannt, was zum Beispiel meinen eigenen Aufbau angeht. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es Kollegen gibt, die das auch nicht so super finden, wenn irgendein Model ein Selfie macht und man den gesamten Bildaufbau und das gesamte Licht sieht. Mhm. Und ja. Das finde ich auch sehr schwierig, wenn Model sein nur heißt, ich bin cool und ich reise rum und ich brauche das für meine Insta-Story, weil die Frage ist an der Stelle, für wen ist Instagram da? Instagram ist, glaube ich, ja, wem zeige ich das? Ich zeige das meinen Familien, ich zeige das meinen Buddies, ich zeige das meinen Followern und ich zeige es vor allen Dingen auch anderen Models. Mhm. Ich glaube nicht, dass du über Instagram, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, großartig, darüber wirst du ja nicht großartig gebucht. Es sei denn, du hast vielleicht selber 50, 100.000 Follower. Mhm. Also ab einem gewissen Punkt kann ich mir das vorstellen.
Na, also, aber für mich hat es eine, ich bin jetzt bei Instagram nicht so wahnsinnig aktiv, muss ich sagen. Von daher wahrscheinlich hat es auch für mich nur eine untergeordnete wirtschaftliche Bedeutung. Also ich bekomme schon hier und da mal eine Anfrage, aber das ist eher die Ausnahme. Und aber letztlich die Frage, was die Leute damit bezwecken und was die Motive sind, die ist für mich gar nicht so interessant, weil die sollen, das macht ja eh jeder, was er will. Und trotzdem, was für mich interessant oder was für mich schon irgendwie ist, ist die Atmosphäre vor Ort einfach. Die wird gestört. Ne, das Miteinander wird gestört, dieser Team-Spirit kommt nicht zustande. Und das sind dann schon Sachen, die ich wahrnehme und auf jeden Fall auch, ja, wo ich denke, naja, es muss nicht sein. Es muss einfach nicht sein. Wir sind jetzt hier für diesen Job. Es geht darum, hier was auf die Beine zu stellen. Und das finde ich übrigens bei diesem, beim Werbedarstellen, Modeln auch so toll. Weil was wirklich geil ist, was mich motiviert, ist, dass du ans Set kommst, dann eine limitierte Anzahl, eine limitierte Zeit zur Verfügung hast, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, aber du erzielst dieses Ergebnis. Das heißt, es ist eine unfassbare Produktivität vor Ort und eine Zielorientierung und auch eine Zielerreichung, die mich als Teil von diesem Produktionsteam total motiviert. Weil ich kenne es anders. An der Schule zum Beispiel, ich habe 90% meiner Schulzeit als Sportlehrer verlebt und das ist, der Grad der Zielerreichung ist verschwindend gering. Klassen kommen rein, du hast eine 45 Minuten, da fängst du gerade an, irgendwie was, sag mal, Inhalte wirklich beim Schüler oder bei der Schülerin zu implementieren und dann ist die Stunde wieder vorbei und du bist nur mit am Improvisieren die ganze Zeit, es gibt nicht genügend Schulmaterialien, die Halle ist zu klein, zu viel Kinder, whatever, ne? Super heterogene Gruppen. Du kommst nicht auf den Punkt, du kriegst nichts wirklich an Zielerreichungen auf die Beine gestellt. Und das finde ich jetzt mittlerweile, weil ich diesen Hintergrund auch habe und weiß, wie es sein kann, und jetzt in der Branche zu sein, wo du ans Set kommst, alle haben Bock drauf, alle sind Experten und man arbeitet auf dieses eine Ziel gemeinsam hin und hat das dann am Ende des Tages auch. Das finde ich super toll.
Ja, im besten Fall ist es wie ein OP-Team, ne? Jeder hat seine Rolle, einer ist der Operateur und dann werden die Sachen angereicht und dies und das und im besten Falle stirbt der Patient nicht.
Genau, und das ist echt was Schönes.
Oder sieht besser aus als vorher. Man muss natürlich gucken, in welcher Branche man unterwegs ist.
Ja, das ist echt toll. Das mag ich super gerne an diesem ganzen Job. Und ja, es ist auf jeden Fall störend, wenn halt Leute, ne, irgendwie da sich nicht mit einbringen so richtig. Und aber es ist ja, das sind so lang nicht alle. Ich meine, die meisten sind ja wirklich mit, wie ich, zumindest aus meiner Erfahrung, die meisten sind mit Herzblut dabei und haben Bock drauf und leben das auch. Ne? Ich meine, für viele ist das ja auch dann der Beruf. Und ja.
Gibt es Momente, in denen du ans Set kommst und das Gefühl hast, also relativ früh, oh, das wird top, das wird ein besonders guter Tag? Merkt man das?
Ja, will ich schon sagen. Ja, ich könnte es dir jetzt nicht an irgendwas Technischem, Physischem erklären. Es ist eine Energie. Also das spürt man. Ja, wie die Menschen drauf sind, wie man begrüßt wird, ob die Abläufe professionell sind. Also manchmal hast du es, da kommst du ans Set und dann wirst du sofort. Du hast noch den Koffer in der Hand, du bist noch nicht mal richtig drin. Dann komm auf, du musst jetzt hier zur Hair Make-up. So, es geht los. Da ist schon so von Anfang an Stress da, der, wo du dich auch nicht gewertschätzt fühlst, weißt du? Wo du direkt als der gebuchte Darsteller irgendwie eingesogen wirst und gar nicht die Zeit hast, mal ein bisschen anzukommen, die Leute kennenzulernen, Gefühl für das Set zu bekommen, für die Menschen am Set. Und das empfinde ich tatsächlich als eher unprofessionell. Und weil ich denke mir schon, der Anspruch sollte sein, die Leute ankommen zu lassen, den Leuten das einen gewissen, ja, zeitlichen Raum geben, Rahmen geben, sich zu integrieren und anzukommen. Das ist für mich schon mal der erste Indikator, okay, wird das jetzt gut oder wird das vielleicht eher schwierig?
Das heißt, es gibt so eine Art Kippmomente, ne, wo du sagst, okay, also Indikatoren, wo man sagt, ah, okay, es könnte sein, dass das ein bisschen angespannter ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also für mich hat auch dann dieser Willkommensmoment, der hat schon was, haben den Gefühl dafür, in was für einer Situation man ist. Meistens hat man ja auch dann so ein paar Stunden Anreise hinter sich oder eine Nacht im Hotel in einer anderen Stadt, so dass ich eigentlich schon denke, okay, wenn ich jetzt am Set wäre und wäre für, ich sag mal so, diesen Spirit am Set verantwortlich, ziehe ich die Leute nicht direkt an den Make-up-Tisch oder in eine Aufgabe rein, sondern hey, der soll mal ankommen, soll die Leute kennenlernen und dann baut sich das so auf, ne?
Ja, oder wenn wenigstens auf eine charmante Art und Weise.
Oder notfalls so, wenn wirklich mal Stress am Set ist, keine Ahnung, ist vielleicht der vierte Produktionstag, das ist dein erster Tag, aber die Produktion ist schon 4 Tage am Laufen. Das heißt, du kommst in so ein funktionierendes in so eine funktionierende Maschine rein, dann musst du halt funktionieren. Das sehe ich halt schon auch ein. Ne? Also dann bist du halt, klar, dann integrierst du dich halt oder musst dich in einen Prozess, der schon am Laufen ist, integrieren. Da erwarte ich jetzt nicht, dass man mich da sich da meiner besonders annimmt, sage ich mal, oder so. Ne? Aber wenn ich frisch an den Set komme, wo der erste Shooting-Tag und dann ist es in der Regel schon, finde ich, ja, es ist schöner, wenn man so ein bisschen Zeit hat, eingearbeitet zu werden, einzutauchen in das Set.
Ja. Ja.
Genau.
Der Markt hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Es gibt, ja, ich sage einfach ganz klar, es gibt Veränderungen im Markt. Ich tausche mich viel mit Fotografen aus. Du tauschst dich, glaube ich, auch eine mit vielen Models aus. Mhm. Ich glaube, du gehörst zu denen, die tatsächlich davon leben, als Vollmodel oder Vollwerbedarsteller, Verzeihung. Ich habe es unheimlich viel, dass ich eben mit Leuten zu tun habe auf dem Set, die dann als Werbedarsteller gebucht sind und es nicht hauptberuflich machen. Oder die es zum Teil auch nicht mehr hauptberuflich machen, die da rausgehen, die wieder in die Sicherheit gehen. Wie ist deine Marktbeobachtung? Einfach vom Grundgefühl. Kann man eine Veränderung der Atmosphäre merken? Zum Teil am Set unter den Kollegen, Kolleginnen, damit meine ich sowohl meine als auch deine?
Ja, also ich würde sagen, dass aktuell, also wirklich jetzt so in diesem Jahr, tatsächlich sich was verändert hat oder sich am Verändern ist. Also ist eine große Unsicherheit, glaube ich, da gerade hinsichtlich AI, also künstliche Intelligenz. Habe ich das Gefühl, wie so eine dunkle Wolke über der Branche. Viele haben Angst, dass Jobs ersetzt werden, dass man sie nicht mehr braucht, dass sich die ganze Produktionslandschaft verändert, weg vom Menschen, ne, von den Darstellern, von den Make-up-Artisten, von den Fotografen vielleicht auch, hin zu so einer total durchdigitalisierten KI-generierten Welt und Branche. Und ja, große Unsicherheit gerade. Und was da wohl kommen mag jetzt noch, ne? Weil die Entwicklung, das kriegst du ja wahrscheinlich auch mit, die passiert rasend schnell. Und ja, die große Frage ist, wie schnell geht die weiter und wie sehr wird noch auf den Menschen gesetzt zukünftig? Ja.
Also ich kann es ganz schlecht einschätzen. Ich habe das Gefühl, es gibt mehrere Bewegungen. Die einen, die ganz viel Wert darauf legen, dass es echte Menschen sind, dass es authentisch ist, dass es glaubwürdig ist. Weil am Ende des Tages geht es bei allem, was ich mache, immer darum, dass sich eine gewisse Firma oder eine gewisse Marke nach außen repräsentiert. Ne? Und da gibt es viele, die sagen, na, wenn das allein nur die Vermutung aufkommt, dass das nicht echt ist, was wir machen, haben wir mit unseren Kunden, glaube ich, Probleme. Ich weiß nicht, ich kann es schwer einschätzen, wie das in der ganz breiten Masse ist. Das gesamte Thema KI in der Fotografie einzuschätzen, finde ich auch sehr schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen ist wie Corona, ne? Dass der Virus da ist, dass der unter der Oberfläche sich verbreitet und dass es dann an einem Punkt dann praktisch komplett durchbricht und du, krass, ich wusste gar nicht, dass das schon so weit ist, ne? Als wenn am Ende des Winters das Eis bricht, ne? Du hast die komplette Fläche und es sieht aus wie geschlossen und wenn es an einer Stelle aufbricht, dann macht's paff und alles ist aufgebaut. Also ich kann es wirklich relativ schlecht einschätzen. Ich merke aber auch, dass es gerade unter Kollegen und Kolleginnen eben so eine Grundunsicherheit gibt, einfach weil ich glaube, die letzten anderthalb, zwei Jahre insgesamt eher ein bisschen schwierig war und das große Problem vieler ist einfach, dass sie gar nicht einschätzen können, woher kommt diese Unsicherheit? Ist das jetzt die gesamtweltweite politische Veränderung? Ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland? Ist es KI? Ist es die Angst der Wirtschaft vor einer politischen Veränderung? Sind es Zölle? Was ist es? Ne? Ist es der Ukraine-Krieg? Nimm diese 5, 6, 7 Sachen und sag mir bitte, woran liegt es genau? Ist es eine Sache? Ist es die Mischung? Was verändert sich? Verändert sich gerade so viel? In welcher Geschwindigkeit verändert sich das? Und ich glaube, dass es da für viele keine Antwort gibt und dass genau das diese Unsicherheit ausmacht.
Ja, da bin ich bei dir. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sind mehrere Faktoren, die mit reinspielen. KI, du hast es ja gerade gesagt, KI ist einer davon. Mein Gefühl ist, oder das, was ich so höre, ist aber schon so, dass das wahrscheinlich der Hauptunsicherheitsfaktor ist. Aber da spielen mit Sicherheit ganz viele andere Sachen auch noch mit rein, ja. Boah. Ich kann nur feststellen, dass eine große Unsicherheit da ist. Also ich kann dir sagen, aus meiner subjektiven Position heraus, für mich war 25 ein gutes Jahr. Ich kann mich gar nicht, ne, über Buchungen und so weiter beschweren. Also alles eigentlich normal gut. Aber trotzdem bekommt man aus der Branche halt so viel Infos mittlerweile zugetragen, dass es halt nicht mehr so läuft, wie es mal gelaufen ist. Dass die Anzahl der Buchungen zurückgeht, dass die Budgets nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Es wird also viel gekürzt, was wahrscheinlich eher auf einen Wirtschaftshintergrund schließen lässt, ne? Dass irgendwie vielleicht die Wirtschaft gerade durch eine schwierige Phase geht. Aber auch wenn ich selbst nicht für mich spüre, nehme ich wahr, das, was passiert. Im Hintergrund Dinge sich verändern. Ich weiß nicht, ob sie sich strukturell verändern, ob jetzt wirklich eine neue Zeitrechnung anbricht und man mit ganz neuen Rahmenbedingungen dealen muss. Oder ob es wieder bei Corona eine Phase gibt, wo sich Dinge temporär verändern, aber dann irgendwann wieder, sag ich mal, das normale Leben einsteigt. Ich kann es nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Ich bin immer vom Typ her auch so gestrickt, dass ich sage, okay, ich kann nur mit dem dealen oder ich möchte nur mit den Dingen umgehen, die mich persönlich betreffen. Also wenn irgendwas sich für mich anders darstellt, muss ich darauf reagieren. Aber ich kann jetzt nicht hingehen, ich bin nicht der Typ, der sagt, okay, weil ich es jetzt höre von anderen oder weil irgendwie jetzt eine Prognose da ist, dass sich in einem halben Jahr irgendwas ändert, fange ich jetzt an, mein Leben zu justieren oder umzukrempeln. So bin ich nicht.
Ja. Also ich glaube, das ist das, was uns beide auch verbindet. Jetzt nicht nur diese Einstellung, diese Sache umzugehen, sondern ich glaube auch, dass wir beide das große Glück haben, dass die letzten Jahre relativ spurlos an uns vorübergegangen sind. Natürlich haben wir mehr Falten gekriegt und sind nicht mehr die Jüngsten, aber dass das, was da wirtschaftlich passiert, in der Form weder bei dir noch bei mir angekommen ist. Und ich weiß genauso wie du davon, dass das eben nicht die Norm ist und bin aber genauso wenig gewillt wie du. Also ich für mich ist es dann auch immer, ich höre diese Sachen und denke mir, oh, möchte ich da jetzt gerade mit am Tisch sitzen? Ja, es bewegt mich auch, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, darauf zu warten, bis es einen auf einen selber auch zurollt oder ob es eben die große Chance ist, zu sagen, Moment, solange es einige gibt, wo es anders ist, ist es vielleicht ja auch ganz anders. Ne? Also vielleicht ist es ja auch einfach so, vielleicht hat man selber bewusst oder unbewusst einen Weg gefunden, wie einen das nicht so stark betrifft. Vielleicht funktioniert man anders. Also ich gucke schon, dass ich überlege, warum könnte das so sein? Aber bin am Ende des Tages auch gespannt und muss genauso wie du sagen, okay, betrifft mich so momentan auch die letzten Jahre noch in keinster Weise. Trotzdem bin ich da natürlich aufmerksam und denke mir, naja, aber es kürt wie es kürt und hat nochmal Jod gegangen und man muss halt einfach gucken, wie man im Zweifel schnell und flexibel reagiert. Aber es ist spannend, es bleibt spannend.
Ja, voll.
Und es wird auch immer spannend bleiben.
Ja, und die Frage ist natürlich, ne, wie baut sich der Druck jetzt weiterhin auf? Also wie groß ist der Handlungsdruck, den man verspürt? Also ich hätte zum Beispiel jetzt auch schon die Chance gehabt oder ich wurde schon angefragt, von mir einen Avatar erstellen zu lassen, um einfach weiterhin in einer zunehmend KI gestalteten Welt auch tätig sein zu können. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht. Weil so sehe ich mich nicht. Ich möchte, wenn man mich will, soll man mich buchen. Dann möchte ich physisch ans Set kommen und Teil des Teams werden und nicht irgendwie als Avatar gebucht werden können. Das macht mich überhaupt nicht an. Aber das kann ich mir jetzt halt erlauben, das noch zu sagen. Ich weiß nicht, wie es in einem halben Jahr oder einem Jahr aussehen wird, wenn wirklich die Jobs wegfallen, wenn die Budgets so hart gekürzt werden, dass ich vielleicht nicht mehr in der Lage sein werde, meinen Lebensunterhalt vernünftig zu bestreiten. Ja, das ist halt immer so eine Frage. Wie groß ist der Druck? Und
Ich glaube, das kann ich dir beantworten, was dann sein wird.
Ah ja. Mhm.
Das ist genauso wie bei mir.
Ja.
Du wirst etwas anderes machen, weil die Art zu arbeiten nicht das ist, womit du glücklich bist.
Mhm.
Weil wenn ich gefragt werde, wie viel machst du mit KI, wo spielt KI bei dir eine Rolle, dann ist die Antwort ja, vielleicht im Office-Bereich, ja, vielleicht im Hintergrund und ja, wenn es mal ganz hart wird, ich kann mir auch vorstellen, dass man ein Set oder einen Hintergrund damit machen kann. Aber ich werde nie jemand sein, der den ganzen Tag am Rechner sitzt, um mit KI Dinge zu generieren, weil das nicht das ist, was ich machen möchte.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Ich will es genauso wie du. Mir geht es um Begegnung, mir geht es um Konversation, mir geht es um Persönlichkeit, mir geht es darum, das Leben zu leben und mir geht es darum, das Leben zu erleben. Und mir geht es darum, ja, ich möchte fotografieren. Und ich werde auch immer fotografieren. Und wenn das im Business-Kontext vielleicht aus irgendeinem Grund eines Tages nicht mehr möglich sein wird, dann werde ich trotzdem fotografieren, mein Geld vielleicht mit irgendwas anderem verdienen.
Ja.
Aber ich werde auf keinen Fall, so wie du, nicht sagst, ich werde jetzt Avatar und mache nichts mehr und bin physisch nicht anwesend, verdiene damit mein ganzes Geld, werde ich nie sagen, ich werde ganz Tag am Rechner sitzen, Prompts eingeben, generieren und so weiter. Und irgendwer sagt, ja, du verschließt dich der Zukunft. Dann sage ich, nee, ich will so einfach nicht arbeiten, dann muss ich mir und werde ich mir irgendwas anderes suchen.
Ja, und weil mir dieser Job halt eben, wie dir auch, so viel Spaß macht und ich so viel daraus ziehen kann und wie ich glaube auch geben kann, hoffe ich wirklich inbrünstigst, dass diese ganze KI-Nummer, dass es ein Hype ist. Der Mensch kann das jetzt machen, ne? Wir können das jetzt technisch peu à peu besser umsetzen und dann macht man das irgendwie wahrscheinlich auch, wenn man es kann. Und ich hoffe trotzdem, dass irgendwann so das Bewusstsein stärker sein wird, wie schön es auch eigentlich ist, mit Menschen zusammenarbeiten zu können. Ne? Und ich bin jetzt irgendwann vor ein paar Monaten, gab es hier vom Phantasialand, das ist ja hier bei, ich komme aus Köln, wie du weißt, das Phantasialand ist einer der größten Erlebnisparks in Deutschland und die sitzen hier in Brühl. Und die haben auch eine Voll-KI-Werbung geschaltet, ganz groß hier in Köln, überall, Autoform, wo dann der Vater, Computervater, ne, KI-Vater, der Sohn, Mutter, Tochter, alles KI-generiert, dann auf diesen Flächen zu sehen war. Und ich dachte mir noch, das fühlt sich fast schon ekelhaft an. Es fühlt sich ekelhaft an, nicht reale Wesen dort auf dem Dings zu sehen, die für einen Erlebnispark werben, wo Familien hinkommen, wo Kinder hingehen. Also irgendwie, hat sich nicht richtig angefühlt, muss ich sagen. Dass ein Unternehmen wie das Phantasialand Menschen bewerben oder anlocken will, Menschen von irgendwas begeistern will, mit computergenerierten, Familien. Das hat sich für mich ganz, 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 ganz falsch angefühlt. Und ich hoffe, dass andere vielleicht auch diesen Blick auf diese Dinge haben und da verstehen, dass das irgendwie nicht passt.
Das unterschreibe ich zu 100%.
Ja.
So, ja. Also das finde ich auch einen großartigen Schlusssatz, fast, weil ich habe noch eine Frage.
Mhm. Nils?
Nein, es ist eher was Persönliches.
Ja.
Ein kleiner Tipp für den Alltag, den hätte ich gerne von dir. Ich frage auch für einen Freund,
ja.
Was tust du täglich für deinen Körper? Was kann ich nachmachen, um irgendwie in die Richtung zu kommen?
Also jetzt wirklich an Trainingsübungen meinst du, oder was?
Ja. Ich will wissen, wie das geht. Ich kann so nicht weiterleben. Ich möchte auch auf dieses Speed-Dating kommen können und nicht sofort das Gefühl haben, ich habe verloren.
Also Nils, jetzt ganz im Ernst unter uns, ne? Ich bin kein Wäschemodel. Also ich habe jetzt wirklich, also es gibt die Jungs in dem Business, die körperlich deutlich, deutlich besser aufgestellt sind als ich. Ich würde sagen, ich habe einen vernünftigen Körper. Und ich mache 3-4 Mal die Woche so ein paar Basisübungen mit meinem eigenen Körpergewicht. Ich gehe in kein Fitnessstudio, ich besuche keine Kurse. Die Klassiker. Ein paar Liegestützen, ein paar Klimmzüge, Übung für die Bauchmuskulatur, alles basic stuff. Und ansonsten, was für mich wichtiger ist, ist das richtige Mindset zu transportieren. Also ich neugierig zu sein, Dinge zu tun, aktiv zu leben. Ich glaube, dass das fast noch wichtiger ist, als jetzt irgendwie Trainingsübung zu halten. Klar, eine gewisse Ernährung. Ich achte auf alles in einem gewissen Rahmen. Also alles, also mein Keyword ist übrigens, das trifft auf alle meine, auf mein ganzes Leben zu, ist Balance. Ich mache Sport, aber ich mache auch mal keinen Sport. Ich bin mal viel draußen unterwegs und aktiv und tummel mich im Nachtleben. Mache ich alles. Aber ich lebe auch mal wieder mal in Ruhe und gemütlich zu Hause. Genauso ist mit dem Essen. Ich achte grundsätzlich auf eine vernünftige Ernährung. Aber ich habe auch Tage, wo ich einfach Sachen in mich reinstopfe. Balance. Und ich glaube, wenn man das so halbwegs hinbekommt, dann ist schon viel gewonnen.
Sehr cool. Ja? Vielen herzlichen Dank. Nehme ich mit. Und ich wünsche dir für das kommende Jahr und für die kommenden Jahre natürlich alles Gute. Würde mich sehr freuen, wenn irgendein Kunde oder irgendeine Werbeagentur dich mal wieder so auswählt, dass du auch auf meinem Set auftauchst. Vielen Dank, lieber Sebastian.
Danke dir, lieber Nils. War meine Freude.
Mach's gut. Hoffentlich bis bald.
Tschüss.
Ciao. Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, Wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.